SWR 2 Lesenswert Feature.
Poetry can be stimulating, just like music. I was a jazz man, a nigger. And so I can pray even now. I know I'm a very spiritual man.
Fire Music. Archie Shepp, die Poesie und der Sound der Freiheit.
Der Saxophonist Archie Shepp erregt zum ersten Mal Aufsehen, als das Impulse-Label, die wichtigste Schallplattenfirma des neuen Jazz, im Jahr 1965 eine LP vom Newport Jazz Festival herausbringt. Auf der Vorderseite gibt es ein langes Stück des Quartetts von John Coltrane, der Leitfigur des modernen Jazz, der schon zu diesem Zeitpunkt eine Ikone ist. Und die zweite Seite dokumentiert den Auftritt des damals 28-jährigen Archie Shepp mit seiner Gruppe. Die Platte heißt New Thing at Newport. Und New Thing, das ist gerade das, was in der Luft liegt. Der Jazz sucht Anfang der 60er Jahre nach ganz neuen Tönen. Er sucht nach bisher ungeahnten Höhen. Und das kulminiert 1965 mit der Jahrhundertaufnahme Ascension von John Coltrane. Archie Shepp ist einer der Protagonisten. Ascension ist die Platte, mit der John Coltrane den etablierten Jazz, mit dem er groß geworden ist, hinter sich lässt und eine Gruppe von 10 jungen, meist noch unbekannten Musikern zusammenstellt. Dass Archie Shepp dazugehört, ist zu diesem Zeitpunkt längst klar. Fortan gilt er als Teil der Avantgarde. Es geht hier nicht einfach um Jazz. Das New Thing Mitte der 60er Jahre hat sehr viel mit der gesellschaftlichen Situation in den USA zu tun. Mit der Rassendiskriminierung, mit der Unruhe in breiten Bevölkerungsschichten und bei den Intellektuellen. Archie Shepp spielt auch beileibe nicht nur Saxophon.
I had a piece produced off Broadway in the 1960s at the Brooklyn Lafayette Theater.
In den 60er Jahren wurde eines meiner Stücke an einer Off-Broadway-Bühne gespielt im Brooklyn Lafayette Theater. Und an der Howard University in Washington und der Brooklyn Academy in New York liefen 3 Einakter von mir.
Die New York Times berichtet am 27. Februar 1967 über die Premiere von Shepps Jazz-Allegorie Junebug Graduates Tonight im Chelsea Theater Center. Die Zuschauer, so die altehrwürdige Times, würden durch das Stück mit den Fragen eines jungen, sensiblen Afroamerikaners konfrontiert, der seine Augen vor der Rassenfrage nicht verschließen könne. Auf welcher Seite stehe ich eigentlich, fragt sich dieser Highschool-Absolvent Junebug.
Wenn ich das Spiel der weißen Liberalen mitmache, Integration, Mäßigung, warmes Mittagessen in der Schule, wende ich mich dann von der schwarzen Rasse ab? Wenn ich das Spiel der schwarzen Muslime mitmache, Trennung, Aktion, notfalls Blutvergießen in den Straßen, wende ich mich dann von der menschlichen Rasse ab? Womit verteidige ich mich? Mit Fäusten oder Worten? Oder lasse ich das mit der Verteidigung und greife selbst an?
Es sind die Fragen jener Zeit, die nicht alleine Archie Shepp beschäftigen, sondern eine ganze Generation wütender junger Schwarzer, die sich nicht länger schikanieren, hinhalten, ausschließen lassen will. Die genug hat von jenem immer wieder gewalttätigen alltäglichen Rassismus. Dass Shepp Melodien und Worte zur Verfügung stehen, bewahrt ihn möglicherweise davor, den radikalen Weg einiger Zeitgenossen bei der Black Panther-Bewegung zu gehen. Archie Shepp ist nicht nur Stückeschreiber, sondern auch Dichter. Bis heute trägt er auf den Konzerten eigene Texte vor, legt das Saxophon zur Seite und spricht und singt, und manchmal ergeben sein Saxophon und seine rezitierende Stimme eine einzige flirrende Linie. Mama Rose ist das Stück, das Archie Shepp bis heute wahrscheinlich am häufigsten auf Konzerten gespielt und immer wieder variiert hat. Es war der Name seiner Großmutter. Sie hat ihn in seiner Kindheit sonntags in die Gottesdienste der Piney Grove Baptist Church in Philadelphia mitgenommen. Das ist eine Erfahrung, die ihn geprägt hat und die auch heute noch ein wesentlicher Pfeiler seiner Selbstvergewisserung ist.
And Mama Rose was my father's mother. She loved music, primarily religious music, but my father played the banjo and sometimes he played in the bands around town. And she always supported him.
Mama Rose war die Mutter meines Vaters und sie liebte Musik, vor allem religiöse. Mein Vater spielte Banjo. Damals trat er hier und da mit den Bands der Stadt auf. Und sie hat ihn immer unterstützt. Sie hatte keine Vorurteile. Anders als viele religiöse Menschen, die keine weltliche Musik mögen. Sie sprach nie darüber, aber wenn die Musik sie berührte, klatschte sie mit. Jeden Sonntag ging ich mit ihr in die Kirche und mittwochs nahm sie mich manchmal auch zum abendlichen Gebetskreis mit.
And so I can pray even now. I know how to pray. I don't feel artificial or that I'm doing something perfunctory.
Ich war 7 und betete mit den alten Damen. Ich hatte keine Ahnung, was ich da vor mich hinredete, aber sie sagten, gut so, Junge. Ich kann heute noch beten. Ich weiß, wie man betet. Es fühlt sich nicht künstlich oder oberflächlich an. Dass ich ein sehr spiritueller Mensch bin, liegt zum Teil an meiner Großmutter. Sie hat mich auch immer wieder zu den sogenannten Battles of Song
mitgenommen. And many others, Mahalia Jackson, people like that came together.
Das war immer etwas Besonderes. Einmal im Jahr oder so kamen die großen Gruppen zusammen, die überall in den USA bekannt waren. Da habe ich zum ersten Mal Gospelmusik gehört und seitdem gehört sie zu mir. Mein Vater, der auf seinem Instrument ein echter Swinger war, er liebte das Banjo, liebte die Musik. Mein Vater machte mich mit schwarzer Instrumentalmusik vertraut. Und durch meine Großmutter lernte ich schwarze Vokalmusik kennen.
Vocal music.
Yeah. Well, I just want to tell you, Mama Rose, we are the victims. You know what I'm going to say to my sons? Well, I'm going to tell them that death cloaks the Potomac in a scarlet shawl. And that the billow beneath you is not here. Well, I want you to take this ex-cannibal's kiss and turn it into a revolution. A revolution. A revolution. Revolution. Well, don't you know that my stale phlegm is the sludge of factories spat into the sky, and the flies that hover over your yellow encrusted eyes? Well, maybe they're the centurions of Hannibal wondering at you lying there. Your simmering hopes and jellied corpse turned up to the sky like a putrefying Congolese after the Americans have come to help.
My grandmother was not simply of the worldly person who looked towards.
Meine Großmutter war keiner dieser weltentrückten Menschen, die ständig nur beten. Sie nahm intensiv an allem teil, was damals vor sich ging. Sie und meine Tante, ihre Tochter, waren Intellektuelle. Meine Tante war Lehrerin an einer Vorschule, die erste für schwarze Kinder in Fort Lauderdale in Florida. Vorher gab es für kleine schwarze Kinder keine Schulen. Man kann sagen, dass die beiden sich damals aktiv für die Themen der Bürgerrechtsbewegung einsetzten.
Nach Four for Train bringt Archie Shepp 1965 sein zweites Album als Bandleader heraus. Es heißt Fire Music. Dieser Titel ist programmatisch und die Platte ist es auch deshalb, weil Shepp als dritten Track ein Gedicht vorträgt. Malcolm, Malcolm, Semper Malcolm. Auf einer Jazzplatte ein Gedicht. Das war auch von der Form her revolutionär.
During college, I always had the idea that only thing you could hear on recordings was music.
Auf dem College war ich davon überzeugt, dass auf Schallplatten Musik und nichts anderes zu hören sei. Aber dann trafen sich einige der intellektuelleren Studenten oder Studentinnen manchmal in der sogenannten Manor Lounge und spielten Aufnahmen von Dichtern. Da war ich völlig verblüfft.
Something that really astounded me.
T.S. Eliot, E.E. Cummings, Ezra Pound, das habe ich mir alles angehört. Ich kannte das einfach nicht. Platten, auf denen keine Musik war, sondern etwas anderes. Musik kann einen einschränken, wenn man über sie nur nachdenkt. Man muss sie machen. Man muss sie in sich haben. Ich höre Musik nicht immer auf eine existenzielle Weise, oder vielleicht doch existenziell, was auch immer das sein mag. Jedenfalls habe ich eine Menge dabei gelernt. Poesie kann anregend sein, genau wie Musik. Wörter können eine Bedeutung haben.
Poetry can be stimulating, just like music. Words can have meaning. But those are things that are not very well emphasized in the black experience.
Aber all das spielte in der schwarzen Lebenswelt, im schwarzen Ghetto, keine große Rolle, auch wenn es sich um wesentliche Bestandteile afrikanischer Lebenswelten handelt. Der Dorferzähler, die Poesie, Skulpturen, die visuellen Bilder verbinden sich mit einer akustischen Weitergabe von Geschichte.
Visual images integrate with an acoustic manner of transferring history is a word for that. The oral tradition.
Dafür gibt es einen Begriff, mündliche Tradition. Das war sehr wichtig. Vor diesem Hintergrund habe ich dann selbst versucht, auf meinen Platten Worte zu verwenden. Das erste Mal auf einem Album namens Fire Music. Malcolm X war kurz vorher ermordet worden, vielleicht ein, zwei Wochen vor der Aufnahme. Und ich weiß noch, wie schockiert wir alle waren. Ich war ein Aktivist. Zusammen mit Amiri Baraka und Bob Thompson, Black Ray, Bill White, Aisha Rahman, Brenda Walkett. Wir waren eine kleine Gruppe.
We had a little group we called On Guard, the On Guard Committee for Freedom.
On Guard nannten wir uns. The On Guard Committee for Freedom. Das war in den 60er Jahren, als Dr. King und Malcolm noch lebten. Ich war also ein Aktivist.
I was an activist.
A song is not what it seems. A tune, perhaps. Bird whistled while even America listened. We play, but we aren't always dumb. We are murdered in amphitheaters, on the podia of the Audubon, the Earl. Philadelphia, 1945. Malcolm, my people. Dear God, Malcolm.
Ein Song ist nicht, was erscheint. Eine Melodie vielleicht. Bird pfiff. Sogar Amerika hörte zu. Wir spielen, aber nicht immer sind wir stumm. Wir werden ermordet in Amphitheatern, auf den Podien des Audubon, des Earl, Philadelphia 1945. Malcolm, meine Leute. Lieber Gott, Malcolm.
So, I had this recording date. And John Coltrane had been very helpful to me in getting a contract with Impulse Records. So,
dann kam dieser Tag im Studio. Dank John Coltrane hatte ich einen Vertrag bei Impulse Records. Das war also nicht irgendeine Aufnahme, sondern eine, bei der ich Geld ausgeben konnte. Ich konnte die besten Leute anheuern. Das New Thing fing gerade erst an und ich gehörte dazu. John hatte mir die Tür geöffnet. Bob Thiel war der A&R-Mann, also zuständig für Künstler und Repertoire. Es war meine zweite Aufnahme. Die erste Aufnahme war noch sehr zurückhaltend gewesen. Aber danach gab er mir freie Hand. Ich durfte machen, was ich wollte. Und ich wollte eben ein Gedicht auf der Platte haben. Das hatten damals nur wenige gemacht. Duke Ellington in einem Song aus den 20ern, Pretty and the Wolf, ein Klavierstück und Sprachmonolog. Und Langston Hughes später in den 40ern und 50ern.
Big Ben, I'm gonna bust you bang upside the wall. Gonna hit you in the face and let you fall. Alarm clock here ringing so damn loud, you must think you got to wake up a crowd.
It hadn't been done much, and especially in the context of so-called jazz. Jazz. I was a jazz man. A nigger. Niggers don't talk, don't say no poems or no records. They just play, they dance, they make people happy.
Aber es kam eher selten vor. Und noch seltener im sogenannten Jazz. Ich war ein Jazzmann, ein Nigger. Nigger reden nicht. Und erst recht sprechen sie keine Gedichte auf Platte. Sie spielen, sie tanzen, sie erfreuen die Leute. Aber ich sprach über Malcolm, was sie ihm angetan hatten. Das quält mich noch heute. Und das ist und bleibt in meiner Musik. Er wurde brutal und geplant ermordet. Und wir wissen es.
Malcolm X ist die Leitfigur der Black Power-Bewegung. Ein charismatischer Anführer, der sich gegen die vermittelnde Rolle Martin Luther Kings wendet, die Bürgerrechtsbewegung ablehnt, weil er ihre Forderungen für unzureichend und irreführend hält. Es geht ihm nicht um eine Verbesserung der Situation, sondern um radikale Veränderung.
No Negro leaders have fought for civil rights.
Schwarze Anführer haben nie für Bürgerrechte gekämpft. Sie haben darum gebettelt. Sie haben die Weißen um Bürgerrechte angebettelt. Sie haben die Weißen um Freiheit angebettelt. Und bettelt man andere um Freiheit an, wird man nie frei sein. Freiheit ist etwas, was man selbst erlangen muss. Und solange die Schwarzen in Amerika die Weißen nicht wissen lassen, dass wir wirklich bereit und gewillt sind, den Preis der Freiheit zu zahlen, werden wir hier weiterhin als Bürger zweiter Klasse herumlaufen, sozusagen als Sklaven des 20. Jahrhunderts. Von welchem Preis sprechen Sie, Sir? Der Preis der Freiheit ist der Tod.
Malcolm X verbindet in seinem revolutionären Ansatz Marcus Garvey und Frantz Fanon, die Nation of Islam, von der er sich schließlich abwendet, und den Kommunismus. Seine Ziele sind internationalistisch ausgerichtet. Obwohl rechtlich eigentlich gleichgestellt, wird die afroamerikanische Bevölkerung, vor allem in den Südstaaten, weiterhin aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Faktisch herrscht Segregation. Die Geburtsstunde der jüngeren amerikanischen Bürgerrechtsbewegung war im Jahr 1955, als die junge Schwarze Rosa Parks sich in einem Bus in Montgomery, Alabama, weigerte, ihren Sitzplatz einem Weißen zu überlassen. Sie wurde festgenommen, woraufhin die Schwarzen der Stadt das Busunternehmen boykottierten. Es folgten gerichtliche Auseinandersetzungen und ein wegweisendes Urteil. Das Busunternehmen habe gegen den 14. Zusatzartikel der Verfassung verstoßen, der unter anderem eine Gleichbehandlungsklausel enthält. Friedlicher Widerstand, ziviler Ungehorsam, Klagen vor Gericht. Das sind die Mittel der Bürgerrechtsbewegung, deren geistiger Anführer unbestritten Martin Luther King ist. Beim Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit nehmen 1963 250.000 Menschen teil, größtenteils Afroamerikaner. Der Höhepunkt: Martin Luther Kings inzwischen kanonisierte Rede mit der berühmten Zeile: Ich habe einen Traum. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Noch im selben Jahr wird Dr. King mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Aber es sind nicht wenige Schwarze, die spätestens Mitte der 60er Jahre die Hoffnung aufgeben, mit friedlichen Mitteln etwas erreichen zu können. Nation of Islam, Black Panthers, Black Power, diese Organisationen und Begriffe stehen für ein anderes Selbstbewusstsein der Afroamerikaner. Und die Stichwortgeber heißen nun Malcolm X, Stokely Carmichael oder Amiri Baraka. My four little children one day live in a nation where they will love. Malcolm X wird 1965 ermordet. Die Wut unter seinen Anhängern wächst. Gerade die Szene junger Künstler, Schriftsteller, Musiker, die der Avantgarde zugerechnet werden, macht sich Luft. Ästhetisch, politisch, sozial. Black Dada Nihilismus. Against what light is false, what breath sucked for deadness. Murder, the cleansed purpose, frail against God. If they bring him bleeding, I would not forgive or even call him Black Dada Nihilismus. Amiri Baraka ist der bekannteste unter den jungen Poeten und der wildeste. Zunächst noch unter seinem Namen Leroy Jones veröffentlichend, nennt er sich ab 1967 Imamu Amir Baraka, kurz Amiri Baraka. Er verbindet die Haltung eines Jazzmusikers mit dem poetischen Gestus der Beat-Poeten. Er gilt als Vorläufer der Hip-Hop-Dichter. Seine oftmals improvisierten Bühnenmonologe nehmen den Battle-Rap vorweg. Sein Witz, gepaart mit Aggressivität, macht ihn zu einer Underground-Legende.
I'm a communist, I must admit that. Not only am I black, but I'm red. And sometimes blue too, you know. Red, black and blue.
Ich bin Kommunist, das muss ich zugeben. Ich bin nicht nur schwarz, sondern auch rot. Und manchmal auch traurig, wissen Sie? Rot, schwarz und blue.
Amiri Baraka ist gerade auch für viele Musiker Inspirationsquelle und Weggefährte. Kaum einer schreibt mit so großem Verständnis und Einfühlungsvermögen über die Protagonisten des sogenannten Free Jazz. Über Ornette Coleman, Cecil Taylor, Albert Ayler oder eben Archie Shepp. Black Music heißt eines seiner Bücher mit gesammelten Essays und Liner Notes aus den 60er Jahren. Black Fire wiederum wird zu einer wegweisenden Anthologie der radikalen schwarzen literarischen Community. Black Fire. Überall im Land scheint es zu brennen. Und die Worte sollen zu Brandbeschleunigern werden.
Wir wollen Gedichte, die töten. Mördergedichte. Gedichte, die schießen können. Gedichte, die Bullen in die Gassen ringen, ihnen die Waffen abnehmen und sie tot liegen lassen. Die herausgerissenen Zungen nach Irland verschickt.
Burn, Baby, Burn wird von abertausend Schwarzen gesungen, als bei einem Aufstand in Los Angeles 1965 Gebäude angezündet werden. The Fire Next Time, so nannte der Schriftsteller James Baldwin seinen einflussreichen Essayband aus dem Jahr 1963. Archie Shepps hochpolitisches und musikalisches Album von 1965 gehört in diese Reihe.
Ich
fire next time, a Miri, burn, baby, burn.
The fire next time, Miri, burn, baby, burn. Das alles war wichtig. Der Titel stammte sogar von Miri Baraka. Er nannte es Fire Music.
He titled it Fire Music.
Auf Malcolm X kommt Archie Shepp auch in den Jahren danach öfter zu sprechen. 1969, in der Phase seiner extremsten Spielweise, seines radikalen politischen Engagements für die Black Panther-Bewegung, nimmt er eine ganze Platte mit dem Titel Poem for Malcolm auf. In diese Phase gehört auch die beeindruckende Aufnahme von Yasmina, a Black Woman. Die Anrufung einer Black Woman ist politisch gemeint und in Verbindung mit dem suggestiven, drängenden Rhythmus, der geballten musikalischen Energie, werden hier schwarze Musik, Kunst und radikales politisches Engagement eins. Es ist in jeder Beziehung ein Aufreißen neuer Horizonte, ein Hereinholen konkreter Utopien in die unmittelbare Gegenwart. Selbst in diesen ungestümen Jahren Archie Shepps wird der rhythmische Puls immer beibehalten. Im Gegensatz zum europäischen Free Jazz, wo der Swing kaum eine Rolle spielte. Auch hier bewegt sich Shepp tief in der afroamerikanischen Musiktradition. Archie Shepp als Protagonist der Black Panther-Bewegung. Die Unterdrückung der Schwarzen in den USA ist immer sein Thema. Er erlebt sie als Jugendlicher und Erwachsener hautnah mit. Höhepunkt seiner politischen Stellungnahmen ist ein Statement in der führenden Jazz-Zeitschrift Downbeat im Jahr 1965.
Seit 28 Jahren lebe ich in diesen Vereinigten Staaten, einem der übelsten, rassistischsten Gesellschaftssysteme der Welt. Vielleicht mit Ausnahme von Nordrhodesien, Südafrika oder Südvietnam. Fragt ihr euch nicht, wie mein kollektiver Furor aussehen wird, wenn er erst... und das ist unaufhaltsam, entfesselt ist. Unsere Verteidigung wird schwarz sein. So wie schwarz die Farbe des Leidens ist. So wie Fidel Castro schwarz ist. So wie Ho Chi Minh schwarz ist. Ihr könnt meinen Traum nicht länger stunden. Ich werde ihn singen, tanzen, herausschreien. Und wenn nötig, werde ich ihn mir von dieser Erde stehlen. Ihr besitzt die Musik und wir spielen sie.
Das ist natürlich auf das weiße Publikum gemünzt. Genauso wie sein viel zitierter provokativer Ausspruch. Sein Saxophon sei das Maschinengewehr des Vietcong. Archie Shepp ist aber auch damals keineswegs ein bloßer Polemiker. Er agiert von Anfang an als ein akademischer Intellektueller, der Theaterwissenschaften studiert und lange als Professor unterrichtet, am Black Studies Department der Universität von Amherst in Massachusetts. Gesellschaftlich ist das für ihn ein unvorstellbarer Aufstieg.
Actually, music, as I said, was always something that was with me.
Wie gesagt, die Musik hat schon immer zu mir und meinem Umfeld gehört. Durch meinen Vater, meine Familie und meine Nachbarn. Musik war überall. Als Musiker konnten Schwarze wie Duke Ellington oder Count nicht nur Geld verdienen, sondern auch ein gewisses Maß an Respekt gewinnen. Aber das war ein ziemliches Stereotyp. Und durch meine Großmutter, meinen Vater und meine Mutter waren mir die Politik und die Zukunft meiner Leute sehr wichtig geworden. Deswegen studierte ich auf dem College nicht Musik, weil ich Musik schon immer als Teil von mir empfunden hatte.
I didn't go to study music, because I always figured music was something I had. In fact, I had intended to become a lawyer. And I was taking, like,
Eigentlich hatte ich vor, Anwalt zu werden. Ich habe Geschichte und Geisteswissenschaften studiert, könnte man sagen. Und im dritten Jahr lernte ich jemanden kennen. Ich besuchte ein Seminar von Joe Rosenberg, in dem wir Kurzgeschichten schrieben. Joe war ein sehr netter Kerl, ich habe viel von ihm gelernt. Er war Dramatiker, hatte an der gleichen Uni in Iowa studiert, wo sie Tennessee Williams gerade rausgeschmissen hatten. Er las also meine Geschichte und er sagte, also du schreibst gute Dialoge, du könntest Dramatiker werden. So etwas hatte ich noch nie in Erwägung gezogen. Ich konnte ihn nicht ernst nehmen. Wo ich herkam, waren es allein Musiker, die zu Ansehen kamen, die ernst genommen und respektiert wurden. Zu einem schwarzen Mann, der gesagt hatte, er wolle Schriftsteller werden, hätte man gesagt, ein was willst du werden? Oder Maler oder Tänzer. Im Ghetto gibt es keine Kunst. Kunst ist die Kunst zu überleben. Oder eben vielleicht Musik.
A black man said he wanted to be a writer. They would say, you want to be a what? You know, you want to be a painter, a dancer. The arts don't exist in the ghetto. The art of survival, or maybe music.
Dass der schwarze Künstler, der afroamerikanische Schriftsteller im Ghetto nicht vorstellbar war, lag nicht zuletzt daran, dass er in dieser Gesellschaft, in den USA, generell nicht vorgesehen war. Es gab kaum Vorbilder, dafür aber umso mehr Widerstände. Der vielleicht wichtigste afroamerikanische Autor der 60er und 70er Jahre, James Baldwin, spricht 1968 in der Dick Cavett Show über seine Gründe, nach dem Krieg die Vereinigten Staaten zu verlassen und nach Paris zu gehen. Der Ort übrigens, an dem auch Archie Shepp seit vielen Jahren lebt.
Redet man davon, es als Schriftsteller ganz allein zu schaffen, dann muss man in der Lage sein, sämtliche Lebensantennen auszuschalten. Denn sobald man dieser Gesellschaft den Rücken kehrt, schwebt man in Lebensgefahr. Man kann sterben. Und es ist sehr schwer, an einer Schreibmaschine zu sitzen und sich darauf zu konzentrieren, wenn man vor der Welt da draußen Angst hat. Die Jahre in Paris haben mich von diesem speziellen Sozialterror befreit, der keine Paranoia von mir war, sondern eine reale soziale Gefahr, die in den Gesichtern von Polizisten, von Chefs, von allen zu erkennen war.
Archie Shepp sind diese Erfahrungen ebenfalls eingeschrieben. Aber ein paar Jahre jünger als Baldwin kann er an einer fortschrittlichen Hochschule relativ unbelastet seine ersten künstlerischen Schritte gehen.
The following semester, I took a course with him in playwriting and finally went on.
In meinem letzten Jahr machte ich schließlich einen Abschluss in Dramatik. Und meine Examensarbeit war tatsächlich ein Theaterstück. Ich war auf einer sehr progressiven Schule. Zum Beispiel legte man die Regeln für die eigene Abschlussarbeit selbst fest, nicht der Professor. Die Schule war stark von den radikalen Pädagogen der 30er Jahre beeinflusst. William Hurt, Kilpatrick, John Dewey. Und es ging bis zu Emerson und Thoreau zurück. Durch Joe kam ich zur Dramatik und nach dem College machte ich weiter Musik, schrieb aber auch weiter, was nicht wirklich einfach war.
Ende der 50er Jahre ist Archie Shepp auf dem College und in New York hört er Coltrane im berühmten Five Spot Club in Manhattan. Shepp wohnt in Harlem und das ist ein weiter Weg bis zur 5. Straße in der East Side.
And I'd be down there checking them out every night. And one night I got the nerve to ask John if he would help me with the saxophone.
Ich war jede Nacht da unten, um ihn zu hören.
It was late.
Eines Nachts hatte ich den Mut, John zu fragen, ob er mir mit dem Saxophon helfen würde. Es war spät, 3 oder 4 Uhr morgens. Unter der Woche schlossen die Clubs in New York um 4. Train war auch deshalb interessant, weil er so diszipliniert war. Nie hörte er auf zu spielen. Wenn Monk sein Set spielte, ging er von der Bühne. Backstage gab es eine Küche. Er nahm das Horn nicht aus dem Mund, spielte einfach weiter. Er spielte die ganze Pause hindurch. Man konnte ihn hören, das Publikum an der Bar konnte ihn hören. Dann kam er wieder auf die Bühne und spielte die ganze Nacht. Jemand hat mir erzählt, er sei nach dem Auftritt mal bei ihm zu Hause gewesen und Coltrane habe mit seinem Horn auf dem Bauch auf dem Bett gelegen und geschlafen. Er war beim Üben eingeschlafen. Es gibt nicht viele Leute, die so eine Disziplin haben. Albert Einstein vielleicht. In many ways a genius, not only to the stars, but really. Ich meine, zur Genialität führen viele Wege, nicht nur zu den Sternen. In dieser Nacht habe ich ihn kennengelernt und ich brachte den Mut auf, ihn nach seiner Nummer zu fragen und ob ich ihn besuchen dürfe. Er wurde also umworben, war sehr großzügig, hatte eine saubere Handschrift. Er schrieb seinen Namen und seine Adresse an der Columbus Avenue auf und das war nicht weit von mir. Ich wohnte in Harlem an der 116. Straße, Ecke 8. Avenue. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr stand ich also vor seinem Haus. Ich hatte nicht daran gedacht, dass er vermutlich nach Hause gegangen war und sich selbst in den Schlaf gespielt hatte. Vielleicht war er erst kurz vor meiner Ankunft eingeschlafen, wer weiß. Aber seine Frau, seine erste Frau, ihr Name war Anita oder eigentlich auch Naima. Eine sehr nette Dame, sie öffnete die Tür und sagte, also John schläft, aber du kannst auf ihn warten. Und ich saß auf einem Stuhl und wartete bis etwa 1 Uhr. Und dann stand er auf, er trug ein T-Shirt und mir fielen seine Arme auf, die ziemlich imposant waren. Im Anzug wirkte er schmächtiger. Er stemmte Gewichte und war dabei, wieder in Form zu kommen. Train hatte ein hartes Leben gehabt, wissen Sie, ein hartes Leben voller Drogen und er versuchte, seinen Körper wieder aufzubauen. Er bat mich, ihm etwas vorzuspielen und dann sagte er mir, ich solle meine Hände näher an den Klappen halten und an meiner Fingerfertigkeit arbeiten. Und dann spielte er mir etwas vor. Es war unglaublich, wie ein Konzert. Sein Horn hatte auf dem Sofa gelegen und er hob es auf und spielte etwa 10 Minuten lang ohne Unterbrechung. Es war wie eine von einem Komponisten geschriebene Kadenz. Er zögerte nicht vor der nächsten Note oder der übernächsten. Es klang wie eines seiner Giant Steps Countdown-Solos.
I think he was working on that then, because as I think about it, because at the time I was just simply amazed.
Ich war einfach nur verblüfft. Und so habe ich also Train gehört. Ich war ein junger Kerl. Er war ein guter Mensch. Ich erinnere mich an John mit sehr positiven Gefühlen. Als den Bruder, den ich nie hatte, den ich aber gern gehabt hätte.
Das Album Giant Steps ist ein Quantensprung im Werk von John Coltrane und bedeutsam für die Entwicklung des Jazz und des Saxophonspiels überhaupt. Die fortwährenden, rasend schnellen Akkordwechsel bringen eine neue Dynamik in den Sound. Die Musiker werden von diesen verwirrend komplexen Harmoniefolgen geradezu angefeuert. Harmonieforschung nennt Coltrane das selbst. Später sollte er der Melodie wieder eine größere Bedeutung beimessen. Aber 1959 ist Giant Steps in der Tat ein Riesenschritt.
Archie Shepps Anfänge darf man ebenfalls durchaus als akademisch begreifen. Dennoch fällt bei Shepp bereits früh eine Besonderheit auf. Für ihn ist immer etwas zentral, was die Musik der Afroamerikaner von Anfang an in allererster Linie definiert hat. Es geht ihm darum, dass die Musik swingt. Soul und Leidenschaft, das ist für ihn eine schwarze Angelegenheit und unverwechselbar, nicht kopierbar, nicht nachspielbar. Selbst in der großen Free-Jazz-Phase spielt Shep weniger abstrakt als die anderen Avantgardisten. Er hat immer eine starke emotionale Note. Man hört immer durch, dass er in der Tradition großer Swing-Saxophonisten steht, wie Ben Webster oder Corman Hawkins. Daher hat er auch seinen unverwechselbaren Ton, der in der Bauchgegend widerhallt. Dieses charakteristische Wechselspiel von rauen und zarten Tönen mit verschiedenen Registern und Lautstärkestufen. Man braucht nur 1-2 Sekunden zu hören und es ist sofort klar, hier spielt Archie Shep.
Ich versuchte verzweifelt, wie John zu spielen. Beim Abspielen klang ich nicht wie einige der Jungs, die ich kannte und die wirklich wie Train klingen und dir seinen schönen Sound liefern. Den habe ich nie hinbekommen. Vor allem, weil ich nicht so ein Talent für die hohen Töne hatte und mich bei den mittleren und tiefen Tönen wohler fühlte, die für mich anfangs etwas Altmodisches hatten. Jedenfalls haben wir diese Aufnahme von Somewhere gemacht und ich klinge wie ich. Ich klinge nicht wie er. Und als ich das hörte, war ich eher angenehm überrascht, weil es nach etwas klang. Es klang gut. Und in diesem Moment habe ich meinen Sound gefunden. Das war ich.
Zum Sound von Archie Shep gehört auch seine Stimme, gehören seine Texte. Dass er auf seiner frühen Platte Fire Music das Gedicht für Malcolm X spricht, sprengt den Rahmen der Musik. Es liegt in dieser Zeit etwas in der Luft. Grenzüberschreitung, Crossover, Überwindung der Genregrenzen. Shep ist auch bei den Sessions zu A Love Supreme dabei, der wohl berühmtesten und am weitesten verbreiteten Platte von John Coltrane von 1964. Und hier ist auch zum ersten Mal die Stimme von Coltrane auf einer Aufnahme zu hören. Archie Shep spricht immer von afroamerikanischer Musik. Den Begriff Jazz lehnt er ab. Die schwarze Tradition ist für ihn zentral, die Selbstverständigung derer, die lange Sklaven gewesen waren. Den Begriff Jazz verbindet er hingegen automatisch mit der weißen Musik- und Unterhaltungsindustrie. Auch dass die Bezeichnung Free Jazz eine besondere Sehnsucht nach Freiheit zum Ausdruck bringen soll, hält er für fragwürdig.
Well, couldn't we say that about the earliest African-American songs?
Lässt sich das nicht über die frühesten afroamerikanischen Lieder sagen? Die Spirituals, die Worksongs? Das waren alles Lieder, die verschiedene Bedeutungen von Freiheit hatten. Sie hatten politische Bedeutung. Sie waren dafür da, leidende Menschen zu beflügeln, Sklaven. Und wenn wir von Free Jazz sprechen, dann ist das womöglich redundant. Weil Jazz schon immer frei war.
1972 spielt Shep mit großer Besetzung eine Platte ein, die mit wieder neuen, unerwarteten musikalischen Mitteln auf die politischen Verhältnisse reagiert. Sie heißt Attica Blues. Den Anlass bilden die Attica Prison Riots im Jahr 1971. Diese Gefängnisunruhen waren eine Reaktion auf die Ermordung des Black Panther-Mitglieds George Jackson bei einem Fluchtversuch aus dem San Quentin State Prison. Attica Blues ist die Transformation von Wut in Kunst. Es ist dies eine Erfahrung, die in der Musik ebenso präsent ist wie in der Dichtung. James Baldwin formulierte das einmal so.
To be Negro in this country and to be
In diesem Land ein Neger und ein relativ bewusster Mensch zu sein, bedeutet fast immer wütend zu sein, auch in den eigenen Werken. Und ein Teil der Wut ist dies. Es passiert nicht nur einem selbst, sondern es passiert überall und ständig angesichts dieser merkwürdigen und kriminellen Gleichgültigkeit. Der Gleichgültigkeit der meisten Weißen in diesem Land und ihrer Unwissenheit.
James Baldwin, 1924 in Harlem, New York City geboren, ist nicht nur ein literarisch höchst interessanter Autor. Er gilt als Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Sein Werk hat wenig an Aktualität verloren. Die Black Lives Matter-Bewegung beruft sich heutzutage ebenso auf ihn, wie es einige jüngere afroamerikanische Autoren wie Tatchu Cole oder Ta-Nehisi Coates tun. Baldwins 1974 erschienener Roman Beale Street Blues legt subtil die Mechanismen und Strukturen des Rassismus offen. Er handelt von einer unbeirrbaren Liebe in Zeiten des Kriegs. Dieser alltägliche Krieg findet auf den Straßen New Yorks statt. Junge schwarze Männer werden aus nichtigsten oder vorgeschobenen Anlässen in Gefängnisse verfrachtet. So wie Baldwins männliche Hauptfigur Fonny.
Bei den Mahlzeiten, in der Dusche, die Treppen hoch und runter, am Abend, kurz bevor alle wieder weggesperrt werden, sieht er die anderen und lauscht. Was haben sie getan? Nicht viel. Viel tun heißt, die Macht haben, diese Leute dahin zu stecken, wo sie sind, und sie da zu behalten, wo sie sind. Diese Gefangenen sind der heimliche Preis für eine heimliche Lüge. Die Gerechten müssen den Verdammten ihren Platz zuweisen können.
Das System, das Baldwin erzählerisch kenntlich macht, führte im echten Leben 3 Jahre zuvor zum Aufstand im Attica Prison.
33 Menschen starben, als die Polizeitruppen das Gefängnis stürmten. Auch Bob Dylan hat einen Song über George Jackson geschrieben. Archie Shepp hat eine ganze Platte darüber gemacht und das Gefühl der Ohnmacht in Würde und sogar in einen zwingenden Aufbruchsgestus verwandelt. So wie sich Archie Shepp nie auf die Instrumentalmusik beschränkt hat, wechselt er auf der Bühne oft die Masken. Auch dass er gerne Hüte trägt, hat etwas mit seinen Vorstellungen von Performance zu tun. In Attica Blues greift er auf vielfältige Formen zurück, auf Zirkusmusik, Burlesque, Broadway-Musical und Filmmusik und entwickelt daraus eine schwarze Anklage. Im Laufe der 70er Jahre widmet sich Archie Shepp immer stärker den Traditionen afroamerikanischer Musik. Er interpretiert vor allem den Blues auf eine höchst aktuelle und eigenständige Weise. Aber man konnte diese Verbindung zur Herkunft, wenn man das denn so nennen will, schon in Shepps radikalster Phase Mitte bis Ende der 60er Jahre erkennen. Mit seiner stärkeren Hinwendung zum Blues reagiert Shepp nicht nur auf den Kulminationspunkt des Free Jazz, sondern immer allergischer auch auf das Problem, dass in dieser radikalsten Phase des Jazz die Zuhörer kaum diejenigen sind, die es angeht, die unterdrückte schwarze Unterschicht, sondern dass es vorwiegend die weiße Mittelklasse ist, die im Publikum sitzt.
My mother said to me, she said, Son, you still playing the little songs that ain't got no tune?
Eines Tages sagte meine Mutter, Sohn, spielst du immer noch diese kleinen Songs ohne Melodie? Und darüber habe ich nachgedacht. Ja, das war schon richtig, denn man konnte sie nicht pfeifen. Die Leute wollten Songs, die einem im Kopf bleiben, an die man sich erinnert. Das war der erste Hinweis. Später war ich auf der Beerdigung meiner Mutter, sie ist mit 50 gestorben, und danach sprach ich mit einer ihrer Freundinnen. Meine Mutter war Friseurin gewesen und diese Frau war eine ihrer Kundinnen und auch eine sehr gute Freundin, die nach Kalifornien gezogen war. Wir saßen in ihrem Auto und sie sagte, Archie, ich habe alle deine Platten. Sie sagte, wann spielst du mal was, das ich verstehen kann? Das war ein einschneidender Moment für mich.
Die Tradition der afroamerikanischen Musik besteht für Shepp aber vor allem darin, dass sie immer aktuell und sehr lebendig ist. Der improvisierten Musik geht es ums Hier und Jetzt. Archie Shepp entwirft für den großen, radikalen Jazzaufbruch der 60er Jahre augenzwinkernd ein kleines Familienbild. Ausgehend davon, dass er seinen Namen wegen seines Onkels Archie erhielt und selbst Onkel ist.
So I'm really Uncle Archie. That's funny because they were saying about Alfred Adler.
Also bin ich wirklich Onkel Archie. Und das ist lustig, weil über Albert Eiler in Bezug auf John Coltrane immer gesagt wurde, John sei der Vater, Pharaoh Sanders der Sohn und Albert der Heilige Geist. Und dann hieß es, naja, dann muss Archie Shepp wohl der Onkel sein.
Interessant ist dabei, welch große Rolle der exzentrische, früh verstorbene Saxophonist Albert Eiler für Archie Shepp spielt.
Train war immer auf der Suche und er war bei allem immer auf dem allerneuesten Stand. Er war sehr selbstkritisch. Er fühlte sich nicht frei genug und so kam er auf den Gedanken, dass Albert Eiler eine Art alternative Freiheit gefunden hatte. Albert war ein sehr interessanter Musiker, ein sehr kraftvoller Saxophonist, wobei man mit Blick auf das Saxophon mit Coltrane beginnen muss, der Albert meiner Meinung nach die Tür geöffnet hat, weil er der Erste war, der wirklich virtuos und mit all diesem Wissen spielte. Er spielte sich gewissermaßen von innen nach außen. Für ihn gab es keine Grenzen, nur solche, von denen er glaubte, sie sich selbst in den Weg gestellt zu haben, sodass er nicht ganz so sein konnte, wie er sein wollte. Auf seinen späteren Alben klingt er wie Einsteins Theorie des expandierenden Universums. Seine Musik dehnt sich nach außen, aber an einem Punkt, ich nenne Ihnen ein Beispiel. Ich habe mal eine Geschichte über den Geiger Mike White gehört. Er hatte eine Probe mit den Eiler-Brüdern, die damals in Harlem lebten, meine ich. Bei Probe denkt man normalerweise an Musik, Tonleitern, was auch immer. White kommt zu ihnen, sie haben keinen Job, keine Aussicht auf einen Gig, einen Auftritt. Sie haben noch nicht einmal etwas zu essen. Also sagt Albert, los, wir spielen Hunger. Naja, das ist ganz schön offen. Ich meine, man könnte sagen, dass es nicht einmal Musik ist. Ist es aber doch. Das steckt irgendwo in einer Musik, die mehr ist als Noten. Und ich denke, da wollte John hin. Zu den Nicht-Noten.
Über die Noten hinaus zu gelangen, das ist immer auch das Anliegen von Archie Shepp. Nicht nur, indem er sich als junger, wütender Künstler auf freiste Weise mit der Tradition auseinandersetzt, sondern vor allem dadurch, dass er musikalische Formen afroamerikanischer Kultur enorm vitalisiert. Nicht zuletzt aber ist es auch die Sprache, die Poetry, die bei Shepp immer wieder das Spektrum dessen erweitert, was einem schwarzen Mann aus dem Ghetto zugebilligt wurde. Politisches Bewusstsein kommt da ganz von selbst. Archie Shepp hat nie aufgehört, sich für neue Entwicklungen zu interessieren. Er arbeitet vornehmlich mit jungen Musikern zusammen. Sich selbst bezeichnet er gerne als Godfather of Rap. In der Tat darf man seine Verbindung von Poetry und Jazz als Frühform des Raps betrachten. Von seinem Gedicht über Malcolm X bis zu Mama Rose. So ist es für ihn ganz selbstverständlich, immer wieder mit Hip-Hop-Musikern, den Erben radikaler schwarzer Kunst, zusammenzuarbeiten. Ob mit Jack D oder Yasin Bey. Für Archie Shepp führt eine direkte Linie vom Spiritual und Gospel über den Jazz bis zum Hip-Hop. All das steht bei ihm für afroamerikanische Musik.
Rap ist eigentlich nur eine Fortsetzung des Blues von einem textuellen und verbalen Standpunkt aus. Afroamerikanische Musik ist verbal gesehen genauso reich. Sie kommt ja von Märchen und Folklore her. Blues und dessen lyrische Sprache könnte man als eine Art Lyrik bezeichnen. Rapper sind im Grunde eine Erweiterung des Bluesman, der wiederum natürlich der Prediger ist.
First reverse, the groove in the verse that hurts. Check the effect, the track, Mr. Archie Shepp. Back to black, 67 to 76, let's go back. I'm Chuck D, just to do it like this. Hear the drum and the peas, please, please, squeeze. Squeeze the water into steam. Don't be so mean, now it's fire.
Der Blues ist die einzige afroamerikanische Kulturleistung, die sich vollkommen uninformiert und in dem Sinne unbeeinflusst von europäischen Bezügen entwickelt hat. Der Blues repräsentiert ganz wesentlich meine Identität als Afroamerikaner. Meine Aufgabe ist es, den Blues zu spielen und so für die Kontinuität dieser einzigartigen Musik zu sorgen. Der Blues ist die Metapher für die Erfahrung der schwarzen Amerikaner, für ihre Geschichte, ihr unendliches Leiden.
Aus dem Angry Young Man Archie Shepp ist ein weiser, noch immer kämpferischer alter Mann geworden. In vielerlei Hinsicht gäbe es genug Gründe, desillusioniert zu sein. Gleichzeitig ist dem 1937 geborenen Archie Shepp keine Müdigkeit anzumerken, keine Resignation, kein Wunsch nach Rückzug. Jedes seiner Konzerte, ob er seine Fire Music mit jungen Musikern auf die Bühne bringt oder Spirituals zusammen mit dem Pianisten Jason Moran darbietet, ist ein Ereignis. Immer gibt es da diesen Aufruhr, eine immense Kraft, unbedingte Leidenschaft und Poesie.
Sie hörten Fire Music, Archie Shepp, die Poesie und der Sound der Freiheit. Feature von Helmut Böttiger und Ulrich Rüdenauer. Es sprachen Matthias Brandt, Sebastian Miro, Antonia Mohr und Ulrich Rüdenauer. Ton und Technik Daniel Sänger und Judith Rübenach. Regie Ulrich Rüdenauer und Helmut Böttiger. Redaktion Gerwig Epkes, Produktion Südwestrundfunk 2019.